Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext für den heutigen Sonntag lese ich aus dem Matthäusevangelium Kapitel 12, die Verse 38 bis 42. Ich lade Sie ein, zur Ehre Gottes noch einmal aufzustehen. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Herr, nun bitten wir, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Besucherinnen und Besucher unseres Gottesdienstes, neulich bin ich einkaufen gegangen. Unser Jonathan war mit dabei. Uns fehlte noch eine Süßigkeit, die man gut untereinander aufteilen konnte. Wir fanden etwas Leckeres. Es gab da so eine gewisse Packung mit so mehreren schokoladehaltigen Stangen, so lang ungefähr. Sie ahnen wahrscheinlich schon, um welche es sich handelte. Na, jedenfalls standen draußen auf der Verpackung so ein paar extra große Zahlen, und zwar 18 plus 2. 18 plus 2, unübersehbar, schön farblich abgesetzt, 18 plus 2. Und nach der 2 folgte noch der Vermerk: Riegel gratis. 18 plus 2, Riegel gratis. Das hört sich doch gut an. Das ist doch mal was. 2 Riegel gratis für diese 18er-Packung. Damit habe ich ja sogar 20. Das war ein gutes Geschäft. So wird es uns jedenfalls mit der Darstellung vorgegaukelt. Ein paar Tage später ging ich noch einmal in dieses Geschäft. Und dann interessierte mich das noch einmal mit dieser Aufmachung der Packung Schokoriegel 18 plus 2. Als ich sie in die Hand nahm und von unten ansah, traute ich meinen Augen nicht mehr. Da stand doch als ganz normal mit schwarzer Schrift geschrieben und in einer einheitlichen Größe des Schriftzuges 20 Schokoriegel, Marke sowieso. Also doch eigentlich eine 20er-Packung, wo man nur noch mal diese 18 plus 2 Riegel gratis Werbung drauf machte, um dem Kunden dann doch zu vermitteln: Ja, das muss doch ein gutes Geschäft sein. Nun, die Werbefachleute verstehen das uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Natürlich muss man immer den Durchschnittspreis rechnen, ist ja klar. Aber der Trick funktioniert. 18 plus 2 Riegel gratis. Und dann greife ich zu. Dann hält mich nichts mehr und ich denke automatisch, das muss ja besser sein. Es gibt ja auch andere Verpackungen von anderen Lebensmitteln, wo dann ein roter Balken aufgedruckt ist am oberen Rand und wo draufgeschrieben steht, Sie wissen das wahrscheinlich, 10% mehr. Und schon reagiert der Käufer und denkt, er ist besser dran. Aber aufgepasst, es kann auch ganz anders sein. Unser Thema ist heute so viel mehr und immer noch zu wenig? Fragezeichen. Das spricht jedenfalls aus diesen Versen, die wir gerade gehört haben. Und das spricht aus der Erwartungshaltung der Pharisäer und Schriftgelehrten, mit denen Jesus hier im Gespräch war. Aber war das denn nicht wirklich legitim, Jesus nach einem Zeichen zu fragen? Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. So ihre Bitte. Sie konnten und wollten nicht oder noch nicht fassen, wer Jesus war und was er alles konnte. Sie konnten ihn auch nicht stehen lassen. Sie wollten ihn zu Fall bringen, wenn man so will. Im Grunde genommen wollten sie ihn zu Fall bringen. Aber gerade das war ja so schwierig. Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Jesus geht in seiner Antwort auf zwei alttestamentliche Ereignisse ein, wo es auch ohne Zeichen ging. Wo es auch ohne Zeichen ging zu glauben. Wo Menschen auch ohne Zeichen dem Wort Gottes glaubten. Dem Wort der Bußpredigt des Jona in Ninive und dem Wort der Weisheit, die Gott schenkte, in diesem Fall dem König Salomo. Und Jesus sagt den Pharisäern und Schriftgelehrten, und siehe, hier ist mehr als Jona. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Jesus verweigert dieses Zeichen. Und das zu Recht. Warum sollte er eigentlich noch ein Zeichen tun, um sie zu überzeugen? Sie hatten doch schon so viel gehört und so viel gesehen von Jesus. War das denn immer noch nicht genug, um ihn stehen zu lassen? War das denn immer noch nicht genug, um ihn als Messias, als den im Alten Testament verheißenen Christus zu erkennen? Und gerade sie, die Schriftgelehrten und Pharisäer, kannten doch die Schrift und wollten doch nicht glauben. Ich möchte uns nur auf ein paar Zeichen und Wunder hinweisen, die Jesus bereits getan hatte und die doch Indiz genug hätten sein müssen für diese Theologen seiner Zeit, um an ihn zu glauben. Nur wenige Verse vor unserem Textabschnitt lesen wir in demselben Kapitel 12 Folgendes. Es wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm. und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und fragte: Ist dieser nicht Davids Sohn? Als aber die Pharisäer das hörten, sprachen sie: Er treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren Obersten. Wie tragisch! Wie tragisch, meine Lieben, diese Pharisäer und Schriftgelehrten wollten auch nicht glauben. Sie fanden eine banale Erklärung. Und das reichte ihnen, um sich von Jesus zu distanzieren. Darum ging es. Nun, man könnte einwenden, ja, die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten ja auch nur davon gehört. Sie waren ja nicht dabei gewesen. Man muss ja dabei sein. Nun, ich möchte nur noch ein paar Verse weiter zurück auf ein Wunder verweisen in diesem selbigen Kapitel 12. Ich lese uns die Verse 9 bis 14. Und er, Jesus, ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen: Ist's erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn verklagen können? Aber er sprach zu ihnen: Wer ist denn unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun. Da sprach er zu den Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus. Und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten. Gerade hatte Jesus die verkrüppelte Hand dieses Menschen geheilt und das in ihrer eigenen Synagoge. Und sie konnten es nicht stehen lassen. Sie mussten etwas gegen Jesus finden, was sie vom Glauben abhalten könnte. Der nächste Vers nach dieser Heilung in der Synagoge lautet so: Aber als Jesus das erfuhr, entwich er von dort. Und eine große Menge folgte ihm und er heilte sie alle. So viel mehr. Und immer noch zu wenig? Das Kapitel 9 im Matthäus-Evangelium ist fast ausschließlich ein Kapitel von Heilungen, die Jesus vor dieser Begegnung und Rede mit den Pharisäern und Schriftgelehrten vollbracht hatte. Ich lese nur die Abschnittsüberschriften von Kapitel 9. Die Heilung eines Gelähmten, dann die Heilung der an schweren Blutungen leidenden Frau, die Auferweckung der Tochter des Jairus, die Heilung zweier Blinder und eines Stummen. Alles in Kapitel 9 im Matthäus-Evangelium berichtet. Und Jesus selbst sagte ihnen: Und siehe, hier ist mehr als Jona. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Hier ist so viel mehr. Heilungen noch und nöcher, Predigten noch und nöcher. Matthäus hielt sie ja auch alle fest, diese Predigten, die bekannte Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, drei Kapitel. Die Seligpreisung, Sie erinnern sich. Die Rede von dem breiten Weg, der ins Verderben führt, und die Rede von dem schmalen Weg, der ins ewige Leben mündet. Und. Damit war mehr gesagt, als Salomo in aller seiner Weisheit aussprach. Und das war auch nicht wenig. Und Jesus sagt mit Recht, hier ist mehr als Salomo. Hier ist so viel mehr als Salomo. Die Menschen im Alten Testament in Ninive glaubten der Predigt der Umkehr der Buße von Jona. Sie hüllten sich in Sack und Asche in Ninive. Sie kehrten um von ihren bösen Wegen. Sie baten Gott um Gnade und Vergebung. Die Königin vom Süden glaubte an Gott durch die Weisheitsrede Salomos und wird am Tage der Auferstehung als Heiden die Juden von damals verurteilen. Was für ein Glaube dieser Heiden, meine Lieben. Da kann man nur staunen. Was macht sie eigentlich glauben? Was motiviert sie eigentlich zu glauben? Oder im Glauben zu stehen und zu bleiben? Wir haben ja vorhin unser Glaubensbekenntnis gesprochen. Was von der ganz frühen Christengeneration bis heute immer wieder und immer noch proklamiert wird. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen, Punkt, 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 und so weiter. Was lässt Sie auf Jesus Christus vertrauen? Können Sie das ausdrücken? Das muss man wissen. Das sollten wir benennen können, was uns so bedeutsam an Jesus ist. Es gibt Theologen heutzutage, die können da gar nicht viel von sagen und vor allem gar nichts Entscheidendes. Anscheinend hat man das Johannesevangelium schon ausgeblendet. Dort, wo Johannes als sein Nachfolger schreibt, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes 3, Vers 36. Oder warum musste Jesus sterben? Für viele ist das heute nur ein Anstoß. Wie kann ein Gott so grausam sein und seinen Sohn sterben lassen? Meine Lieben, wer bewusst verkennt, dass er ein Sünder ist und dass Gott so, wie er sich benimmt, gibt und spricht, nicht mit ihm zufrieden sein kann, der braucht auch keinen gnädigen Gott. Um den doch Martin Luther so dringend gerungen hat. Wir brauchen einen gnädigen Gott heutzutage mehr denn je. Denn so viel Unglaube wie heute in Deutschland, das ist deutlich mehr als damals Luthers Zeit. Und in uns geht es heute umso besser, materiell gesehen. Und so viel Unkenntnis der Heiligen Schrift, da kann man auch nur auf den Gedanken kommen. Musste Jesus wirklich sterben? War das nötig? Ich bin froh, dass er für mich starb und dass ich da ein Paket abgeben kann. Und dann ist das vergessen. Und Vergangenheit, was mich frei macht in Jesus, sein Blut macht mich frei. Von aller Sünde, schreibt Johannes. Das ist richtig gut. Und wer sich daran festhält, der ist befreit. Und wer solche Pakete immer mit sich rumschleppen muss, der zerbricht oft daran. Und umsonst sind die Büros und die Praxen der Psychologen so überladen, nicht umsonst. Weil das keiner mehr zugeben kann und muss, dass er nicht richtig handelt. Oder sagen wir, nicht immer richtig handelt. Und hier schenkt Gott uns dieses Geschenk der Vergebung. So einfach. Immer noch einfach. So viel mehr in Jesus. Und offensichtlich immer noch zu wenig. Der Hebräerbriefschreiber hielt das mit dem Glauben so fest. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Johannes schreibt es auch überdeutlich in seinem Evangelium mit diesem so bekannten Vers, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wie hat Jesus denn sein Wirken und Reden begonnen? Markus berichtet es eindeutig. Im ersten Kapitel steht es gleich, Vers 14. Jesus sagte, die Zeit ist erfüllt. Und Gottes Reich ist herbeigekommen. Tut Buße. Und glaubt an das Evangelium. Buße tun heißt umkehren, eine Kehrtwende antreten, von der falschen Richtung sich abwenden und in die richtige Richtung gehen. An Jesus Christus glauben heißt doch ihm vertrauen. In persönlicher Beziehung mit ihm leben, glauben, globen, geloben, verloben. Diese ganzen sprachlichen Wörter, heute kaum mehr bekannt, globen und geloben, haben doch diese sprachliche Wurzel. Sich mit jemand verbinden. Ich verbinde mich mit Jesus, wenn ich an ihn glaube. Und ich bin so froh darüber, dass das möglich ist. Nun, es bleibt ja auch nicht nur bei diesem statischen Zustand des Glaubens. Der Glaube ist doch immer auch ein aktiver Glaube, wenn er denn echt ist. Jesus fordert doch von Beginn seiner Rede an auf, im Glauben zu handeln. Das beste Beispiel ist doch die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Übrigens, der Apostel und Völkermissionar Paulus stellte ein Glaubenszeugnis über den Glauben der Christen in der damaligen Welthauptstadt Rom aus. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 8 lesen wir dieses. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Und das war ein Glaube, der sich auf Jesus Christus verlassen hat. Und der gezeigt hat, am praktischen Beispiel der Lebensführung der Christen damals in Rom, dass Glaube befreit und dass Glaube befähigt, sodass in aller Welt damals die Rede von den Christen in Rom war und wie sie glaubten und was da möglich war. In Rom, unter Kaiser Nero, der die Christen verfolgte und unter anderem. Das war kein Allerweltsglaube. Das war ein Glaube, der durch die Liebe tätig war. Und das ist bekannt geworden unter den Christen der damaligen Zeit. Martin Luther schrieb dazu folgende Worte, die ich zitieren möchte, aus seiner Vorrede zum Römerbrief Folgendes, ich finde das super ausgedrückt. Hören Sie mal hin. Luther schreibt, aber der Glaube ist ein göttliches Werk in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott und tötet den alten Adam, macht uns zu ganz anderen Menschen an Herz, Mut, Sinn und allen Kräften und bringt den Heiligen Geist mit sich. Oh, es ist ein lebendig, geschäftig, mächtig Ding um den Glauben, so dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass sollte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist immer im Tun. Soweit Luther. Der Glaube ist für mich das schönste und das beste Gottesgeschenk. Tritt ein in diesen Glaubensstand. Mach diese Kehrtwendung. Tue Buße, vertraue dich Jesus Christus an. Er hat dich lieb und er wird dir vergeben und er vergibt. Und dann gehen wir befreit in den Tag hinein. Und dann können wir für ewig wissen, Gott ist mir gut. Daran wird es keinen Zweifel mehr geben. Und er will mit, Gott will mit dir sein auf diesem Weg und durch dich Werke des Glaubens und Früchte des Glaubens wirken, die diese Welt verändern. Das haben wir gestern Abend beim Männerabend gesehen. Daniel Böcking von Bild.de nach Haiti geschickt, als da diese große Katastrophe des Erdbebens war. Da sind so viele Menschen des Glaubens gewesen. Und an ihrem Beispiel, unter anderem, hat er zu Christus gefunden. Weil sie ihren Glauben gelebt haben. Wiechern erzählt in seinem Tagebuch, wie er den Konfirmanden klarzumachen suchte, was Glauben sei. Er nahm ein Geldstück und gab es dem Otto. Da, Otto, nimm! Er wollte nicht. Der Peter nahm es und gab es dem Otto. Wiechern erklärte, wie Glauben ein Annehmen des großen Geschenkes der Liebe Gottes sei. Zum Glauben gehört das Zutrauen zu Gottes Liebe, die uns froh und dich, Otto, wecken und in Ewigkeit nicht lassen will. Aber mit dem Zutrauen allein ist es nicht getan, sondern das Zugreifen gehört zu ihm, wie du nach dem Geldstück gerissen hast. Und noch ein drittes gehört zum Glauben. Das Festhalten des Erbarmens, das man empfangen hat. Und dies Festhalten ist oft schwerer als das Nehmen. Am Abend kam Otto und gab Wiechern die Hand und siehe da, plötzlich hatte er Wiechern das Geld wiedergegeben. Es dünkte ihm zu viel. Da sagte ihm Wiechern, mach's mit dem Geld, wie du und ich es mit der Gnade Gottes machen sollen. Teile es unter deine Brüder. Da gab es viel Freude. So endet diese Geschichte. Ja, da haben sie wahrscheinlich dann gefeiert mit dem Geld, wofür irgendwas gekauft wurde. Unser Thema lautete, so viel mehr und immer noch zu wenig. Mit Jesus Christus wird uns so viel mehr geschenkt. Und wen Jesus Christus im Herzen satt macht, der braucht und will nichts anderes mehr. Dazu helfe uns Gott. Und dann lasst uns an seinem Erbarmen festhalten, wie es Wiechern gesagt hat. Und das soll jetzt unsere These für heute für die Tür sein. Ihr könnt sie schon mal anschlagen. ihr Konfirmanden. Vielleicht mag jemand von euch das laut vorlesen, was auf dem Zettel steht. Bitte schön. Ganz laut, wenn es geht. Vielen Dank, ihr seid dran. Wir wollen die Hammerschläge hören. Das ist hammerhart. Vielen Dank. Das gehört auch zum Glauben. Das Festhalten des Erbarmens, das man empfangen hat. Amen.